Ja, von mir auch einen guten Morgen. Und der Benny hat ja schon gesagt, wo es heute weitergeht. Epheser 3 ab Vers 14. Und ich muss sagen, in der Vorbereitung dieses Textes, es ist ja ein Gebet, das zweite Gebet, was wir im Epheserbrief haben, fühlte ich mich immer mehr und mehr unwürdig dieses Textes, dieses Wortes. Dieses Wort auszulegen. Es kommt in dem Text ja selbst vor, dass Paulus etwas sagt, das unsere Erkenntnis übersteigt. Das heißt, ich bin nicht in der Lage, das vollständig zu erfassen, sondern ich versuche mein Bestes und der Herr muss durch seinen Geist das Übrige tun. Ich habe eine kleine Gliederung gemacht. Vielleicht können wir das mal sehen und habe das überschrieben mit dem Wort Beten nach dem Herzen Gottes und dann die kleine Gliederung eben, wie und zu wem betet Paulus, wofür betet Paulus, ja, und der dritte ist, unser himmlischem Vater gebührt alle Ehre. Eine kleine Gliederung und über Jahrhunderte hinweg, Jahrtausende hinweg kann man sagen, die Kirchenväter und bis in die heutige Zeit, alle wichtigen Theologinnen haben sich mit diesem Gebet beschäftigt und sind letztendlich, überwältigt. Überwältigt von dem, was Paulus hier schreibt, wie er betet und wofür er betet. Wer sich mit diesem Titel noch weiter beschäftigen will, dem empfehle ich auch gleich immer ein Buch, das heißt »Lernen zu beten«. Das ist ein Buchtitel von D.A. Carson, heißt der Mensch, ein Theologieprofessor an einer evangelikalen Uni. Der hat ein Buch darüber geschrieben, geistliches Wachstum durch Gebet. Und in diesem Buch geht er neutestamentliche Gebete durch und sagt, wofür im Neuen Testament gebetet er, also paulinische Gebete eigentlich von Paulus. Wofür hat Paulus eigentlich immer gebetet? Und wofür beten wir? Ja, er will eigentlich, dass wir reformiert werden, indem wir uns mit den Gebeten in der Bibel beschäftigen und dann unser Gebetsleben daraus erwächst. Und seine Diagnose am Anfang ist, dass wir in unserer westlichen Welt einerseits gebetslos sind, dass wir viel zu wenig beten, also ich könnte das von mir sagen, und auf der anderen Seite, dass wir oft völlig losgelöst von biblischen Prinzipien beten. Also los, was meint er damit? Er sagt, wir beten ja oft aus Selbstzweck, weil wir etwas brauchen. Ich brauche was, dann bete ich zum Herrn, egal was es ist. Ja. Wir beten oft, weil es dazugehört, weil wir die Form wahren wollen, sagen, gut, der Herr soll ja doch seinen Segen dazu geben, was ich jetzt tue, also bete ich nochmal zum Abschluss. Und dabei geht es doch oft um die äußeren Dinge, die wir so erleben, die um uns herum sind. Die äußeren Dinge, da geht es um Gesundheit, um Wohlstand, Beseitigung eines Mangels oder insgesamt um ein besseres Leben, dass ich ein besseres Leben hier auf dieser Erde habe. Und es ist ja nicht falsch, dafür zu beten. Das ist, will ich überhaupt nicht sagen damit. Es ist nicht falsch, dafür zu beten. Und doch sehen wir heute Morgen, dass es bei Paulus ganz anders ist. Es ist wirklich, wirklich ganz, ganz anders bei Paulus. Das überrascht schon mal, wenn man das dann liest und denkt, Donnerwetter. Der Paulus, der betet um die inneren Dinge, nicht um die äußeren Dinge. Er betet ganz stark um die inneren Dinge und in diesem Gebet geht es nur letztendlich um die inneren Dinge, die sich dann im Leben äußern, so will ich es mal sagen. Und wer am letzten Sonntag da war, der hat ja mitgekriegt, dass Paulus im Kapitel 3, Vers 13 endet mit dem Vers: Darum bitte ich, dass ihr nicht mutlos werdet wegen meiner Bedrängnisse um euretwillen, die euch eine Ehre sind. Also sagt Paulus eigentlich, ich bin im Gefängnis, ich weiß nicht, wie es ausgeht, ob ich die Todesstrafe erleide, was alles ist. Und er sagt da, macht euch darüber mal keine Gedanken. Macht euch darüber mal keine Gedanken, denn es geht um was ganz anderes. Es geht um viel, viel mehr. Es geht um viel, viel mehr. Und dann betet er dieses Gebet ab Vers 14. Und das würde ich gerne mal lesen. Und wir können es auch hier vorne sehen. Da betet Paulus: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Ich möchte noch mal mit uns beten. Herr Jesus, wenn wir das lesen, was du dem Apostel Paulus ins Herz geschenkt hast, was er der Gemeinde sagen soll, wofür er betet, was in uns geschehen soll, was in den Gläubigen in Ephesus geschehen soll, dann sind wir einfach schon überwältigt, allein durch das Lesen. Und ich muss zugeben, nicht alles ist zu verstehen. Es ist größer als das, was der Verstand begreifen kann. Und dafür danke ich dir aber, Herr, dass du uns das offenbarst, was wir hören sollen, immer ein Stück mehr. Und dafür danke ich dir an diesem Morgen, bete dafür, dass dein Wort durch deinen Heiligen Geist uns ergreift und uns, ja, dir näher bringt, Herr. Wir danken dir dafür. Amen. Genau, wie gesagt, es geht hier um das zweite Gebet von Paulus. Das erste haben wir vor ein paar Wochen, haben uns mit beschäftigt in Kapitel 1, in Versen 15 bis 22. Und wir sehen daran, dass Paulus es unheimlich wichtig ist, zu beten für die Gemeinde. Nicht nur sie zu belehren. Also er schreibt zwei lange Gebete schon in den ersten drei Kapiteln. Das ist ja schon ganz schön viel. Dem Paulus ist es ganz wichtig. Und es ist ja ungewöhnlich, dass jemand in seinem Brief die Gebete schreibt, die er für den anderen betet. Ich weiß nicht, wer macht das vor, wer schreibt überhaupt noch Briefe, ja? Aber was schreibt man denn dann? Man sagt vielleicht, ich bete für dich. Also, aber nicht so konkret, um was genau. Es sei denn, der andere hat mir geschrieben, ja, ich habe da und da eine Not, das brauche ich, bete doch dafür. Dann sage ich, ja, dann bete ich dafür. Paulus macht es aber von sich aus. Er hatte da keine Anfrage oder so, sondern von sich aus sagt er, ich weiß, was ihr braucht. Der Herr hat es mir offenbart, wo euer Mangel ist. Der Herr hat offenbart, wo in eurem Leben Gefahren sind oder Schwachstellen. Also ich weiß das und ich kenne auch die Lösung dafür. Ich weiß, was dagegen hilft, gegen eure Schwachstellen. Und Paulus kannte ja seine Epheser. Er hatte ja die Gemeinde gegründet. Wir haben das ja in den letzten Wochen gehört. Und er hat über 3 Jahre in Ephesus gelebt und gelehrt, ja, mit anderen Gläubigen zusammen. Und was bewegt ihn jetzt, nach den Jahren, wo er weg ist, was bewegt ihn jetzt, diesen Brief zu schreiben und das öffentlich zur Sprache zu bringen, was er denkt, was nötig ist für die Epheser, was er von Gott erbittet für sie. Ja, da steht nichts von, ich erbitte, dass ihr keine Verfolgung habt. Ich erbitte, dass ihr immer genug zu essen habt. Ich erbitte, dass ihr alle immer gesund bleibt. Ich erbitte, dass ihr wohlstand. Das sagt er alles nicht, sondern er sagt, ich erbitte was ganz anderes, das, was ich für ganz wichtig halte. Und es hat mir jemand gesagt, an den Inhalten und an der Intensität der Gebete, meiner Gebete, da kann ich erkennen, was mich wirklich bewegt, was wirklich in meinem Herzen ist. Das kommt in den Gebeten raus. Um was drehen sich unsere Gebete? Um was dreht sich mein Gebet? Um was dreht sich dein Gebet? Heute Morgen können wir sehen, worum sich das Gebet bei Paulus dreht, was sein Herz bewegt. Und dann gehen wir mal in die ersten beiden Verse, die Verse 14 und 15. Wie und zu wem betet Paulus? In welcher Haltung? Da heißt es: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält. Also Paulus beugt seine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus. Dieser Vers kann mehrfach gedeutet werden, was da steht mit Geschlecht. Kann man unterschiedlich verstehen, kann man nicht so genau übersetzen. Ich finde es im Prinzip immer gut, wenn es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, weil dann ist die Bandbreite breiter und man hat mehr Möglichkeiten, das Wort Gottes noch zu erfassen. Und einmal kann das bedeuten, dass Gott der Urvater aller Vaterschaft ist. Ja, Vater ist, von dem es alle Vaterschaft abgeleitet. Oder es kann bedeuten, dass Gott der Schöpfer aller Nationen und aller Geschlechter ist. Ja. In unserem Zusammenhang würde ich eine dritte Übersetzungsmöglichkeit besser finden. Da heißt es nämlich, dass Gott der Vater über die ganze Familie ist. Also über die ganze Familie. Über welche Familie ist Gott der Vater? Nachdem dessen Name alles benannt ist. Und ich denke, wir können ein bisschen eine Vorstellung davon kriegen, dass Gott, was er schon im Epheserbrief geschrieben hat, der ist der Vater der Gemeinde aus Juden und Christen. Er ist der Vater aller Gläubigen im Himmel und auf der Erde. Er ist der Vater aller Gläubigen in allen Nationen auf dieser Erde, zu allen Zeiten. Ja, das ist also eine gewaltige Dimension. Er ist der Vater gleichzeitig von den Gläubigen, die schon im Himmel sind, die uns vorausgegangen sind, und gleichzeitig der Vater von uns. Eine gewaltige Dimension, ja, die über Zeit und Ewigkeit, die wir gar nicht wirklich erfassen können. Da diesen Vater, den betet Paulus an. Und Paulus ist ergriffen, er ist sehr, sehr ergriffen und sagt, deshalb beuge ich meine Knie. Also er fällt auf seine Knie, er betet auf den Knien, weil Gott, was Gott alles getan hat, was Gott alles getan hat in Ephesus. Und das muss ich jetzt noch mal kurz wiederholen. Was hat Gott alles getan in Ephesus? Ja. Da hat er geschrieben, der Paulus, wie wir Heiden, und ich bezeichne mich als Heide, wie wir früher gelebt haben. Oder ich, muss ich besser sagen. Ja, wie habe ich früher gelebt? Ich war geistlich tot. Geistlich tot. Ich habe mein Leben nach meinen fleischlichen Begierden gelebt. Und Gottes Zorn stand über meinem Leben. Und daraus hat er mich errettet. In seiner großen Barmherzigkeit durch Jesus Christus gerettet und zu seinem Kind gemacht. Und ich kann das persönlich von mir sagen. Wir hatten am letzten Donnerstag Leitertreffen hier, und da gab es die Umfrage, wer kommt aus einem christlichen Elternhaus? Und ich glaube, es waren 99,9% oder 90%, die alle sagten, ja, wir haben gläubige Eltern, gläubige Mutter, gläubige Vater. Und manchmal haben es ja diese Menschen schwer, wirklich diese tiefe Errettung zu begreifen. Ich kann halt von mir sagen, okay, ich bin aus einem atheistischen Elternhaus. Ich habe von Jesus früher, klar, in der Kirche hat man das so gehört, wenn man Konfirmand, aber ich bin nie so aufgewachsen und ich habe so gelebt. Und daraus hat mich der Herr Jesus errettet. Und es war eine wirkliche Errettung und es ist mir wie heute vor Augen. Ja, ich denke, das war ein Wahnsinn, wie Jesus so jemand retten kann. Und dann schreibt er ja weiter im Kapitel 2 vom Epheserbrief. wie Gott in seiner großen Gnade und Weisheit aus Heiden und Juden die neutestamentliche Gemeinde gemacht hat. Das gab es ja nicht bis dahin. Aus Heiden und Juden eine neutestamentliche Gemeinde gemacht hat. Für die Juden war das ein völliger Schock, dass plötzlich Heiden, die das Gesetz nicht hatten, plötzlich zu Gott kommen können. Das war ein absoluter Schock für sie. Und genauso unvorstellbar war es natürlich für die Heiden, die ja ihren Götzen dienten mit Zauberkünsten, Magie, ja, die das Heiligtum der Diana hatten, dieses Weltwunder, und sie hören mussten, all das steht unter dem Zorn Gottes. Das steht unter dem Zorn Gottes. Ihr werdet vernichtet werden, wenn ihr nicht umkehrt. Und aus diesen verfeindeten Menschen, die niemals was miteinander zu tun haben wollten, und ich kann mir vorstellen, wenn wir nicht zu Jesus gehören würden, wir wären untereinander verfeindet, weil wir so unterschiedlich sind. Wir könnten uns nicht annehmen, ja, weil wir so unterschiedlich sind. Da hat Gott ein Wunder getan. Und ich habe mir das mal so vorgestellt und dachte, wie wäre es, wir beten ja für Erweckung, auch hier in unserer Region, wie wäre es, wenn in Herborn, Herborn-Silbach, der Umgebung, wenn aus Juden, aus Muslimen, aus Evangelischen, Katholischen, aus Orthodoxen oder aus Atheisten, Kommunisten, Esoterikern, was es alles so gibt hier, wenn da eine Erweckung geschehen würde, was würde da passieren? Wenn aus jeder Gruppe Menschen zum lebendigen Glauben kommen würden, wäre das ein Wunder? Amen, das wäre ein Wunder. Das wäre ein Wunder. Und es gäbe auf der einen Seite große Freude im Himmel und unter uns natürlich. Wir würden uns alle sehr freuen. Aber es gäbe auch mächtige Unruhe in den ganzen Communities, aus denen Menschen zum Glauben kommen. Es gibt mächtige Unruhe, Anfeindungen, Angriffe. Das würde es alles geben. Ja? Und genau das, so war es ja in Ephesus. Das ist ja in Ephesus passiert. Und dass Paulus da nur in Ehrfurcht vor seinem Vater die Knie beugen kann und sagt, das ist ein Wahnsinn, was ich da erlebt habe, was wir erleben. Das kann man ja nur verstehen, dass Jesus, dass Paulus auf die Knie geht und er betet auf den Knien, wie es oftmals in bestimmten Zeiten der Fall ist. Ja, gewöhnlich wurde ja in der Bibel gebetet im Stehen und Arme hoch. So haben die Juden gebetet. Und trotzdem finden wir immer wieder Beispiele, wo Menschen in besonderen Situationen, in besonderer Ehrfurcht vor Gott niedergefallen sind. Ich glaube, vor 2 Wochen war es, als wir über Offenbarung 4 eine Predigt gehört haben von dem Bruder Marsch, hieß er, glaube ich, dass die 24 Ältesten im Himmel vor dem Thron, vor dem, der auf dem Thron sitzt, niederfallen und ihn anbeten. Also auch da im Himmel niederfallen und ihn anbeten. Und da gibt es im Wort Gottes etliche Beispiele dafür, dass auf den Knien gebetet wurde. Ja, das ist nicht die Regel und ist keine Pflicht, aber immer wieder lesen wir das. Als Salomo den Tempel eingeweiht hat, ja, hat er auf den Knien gebetet. Oder Stephanus, bevor er gesteinigt wurde, hat auf den Knien gebetet. Oder wenn wir Jesus sehen und lesen, jetzt ist bald Ostern, im Garten Gethsemane. Jesus hat auf den Knien gebetet, vor Verzweiflung, ja, um sich aber auch andererseits dem Willen seines Vaters zu beugen in all dem. Zwischenfrage für mich wäre, wer von euch oder von uns betet regelmäßig auf den Knien? Genau keiner. Das ist aber, das habe ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, es gäbe vielleicht den einen oder anderen Bruder oder so, der es gewohnt ist, von Alters her auf Knien zu beten. Das ist schon erstaunlich. Das ist schon erstaunlich. Und selbst in der katholischen Kirche gibt es ja die Bänkchen zum Hinknien, ja, das, wo man das gemacht hat. Also warum machen wir das nicht? Ja, ich habe am Anfang überlegt, sollte ich jetzt könnte ich so einen kleinen Exkurs machen über die gesellschaftliche Entwicklung, woher es kommt, dass es uns schwierig ist, uns zu demütigen vor einer Autorität. Das sind wir ja nicht gewohnt. Das machen wir ja nicht. In unserem weltlichen Leben, sage ich mal, sagen wir, naja, die Oberen sind nicht mehr besser als ich und so. Das war ja früher anders. Früher war das ganz anders. Da hatte man Ehrfurcht vor dem Alter, aber auch Ehrfurcht vor hochgestellten Persönlichkeiten. Ist auch noch in etlichen Kulturen so auf unserem Erdball, wahrscheinlich in den meisten Kulturen, aber in unserer westlichen ist es nicht so. Und nicht auf den Knien zu beten, glaube ich, ist ein bisschen Ausdruck davon, der Nicht-Demütigung. Das könnte ich mir so vorstellen. Gell? Ich habe jetzt zwischendurch ab und zu auf den Knien gebetet, habe das auch früher manchmal gemacht, damit er sich sagen kann, okay, ich habe es schon mal gemacht. Aber das wäre eine Überlegung wert. Also in welcher Haltung gehe ich zu meinem Herrn, wenn ich auf die Knie gehe, wenn ich mich vor ihm demütige und niederwerfe? Also Paulus hat es hier gemacht und er hat gesagt, ich habe allen Grund dazu. Ich habe Wunder Gottes erlebt in meinem Leben. Ja, also das ist schon eine Sache. Das war der erste Punkt, der war aber schon lang. Das trinke ich erstmal aus. Wofür betet Paulus? Und jetzt wird es gleich ein bisschen kompliziert, weil es eben nicht so voll zu begreifen ist. Und ich versuche mein Bestes, wie gesagt. Paulus betet für fundamentale Dinge, wie er es sagt. Ich bete für fundamentale Dinge. Erstens mal, dass ihr durch den Heiligen Geist gestärkt werdet. Zweitens, dass Christus in eurem Herzen wohnt, fester wohnt, in eurem Inneren. Dass ihr den Wunsch habt, in der Liebe gewurzelt und gegründet zu sein und dass ihr immer mehr auch die Liebe von Christus erkennt bis zur ganzen Fülle, was immer das ist, bis zur ganzen Fülle. Also es ist schon ganz, ganz viel. Und wir fangen mal an mit den Versen 16 und 17, um uns mit dieser Fülle auseinanderzusetzen. Da schreibt er, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne. Das sind zwei Bitten derselben Medaille. Es geht um unseren inneren Menschen, um unser Herz, unsere Gedanken, unsere Empfindungen, unsere Motivationen, unsere Emotionen. Ja, Gefühle, Motive, darum geht es. Da setzt Paulus an. Also das muss gestärkt werden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum sagt er das, dass der Geist Gottes, dass wir Stärkung brauchen durch den Geist Gottes, haben wir nicht den Geist Gottes? Hat nicht jeder, der zum Glauben kommt, den Geist Gottes in sich? Wohnt nicht Jesus durch seinen Geist in meinem Herzen? Und da muss man sagen, ja, das stimmt. Wir können das im Römer und so nachlesen, dass der Geist Wohnung in uns genommen hat. Also der Geist Gottes wohnt in uns, das ist so. Und trotzdem brauchen wir immer wieder die Stärkung, ganz neu die Stärkung. Also Paulus betet oft um Kraft am inneren Menschen, für sich selbst. Und er sagt, das braucht ihr, weil Christ sein und Christ werden ist ja ein immerwährender Prozess, will ich mal sagen. Ich werde Christ an einem bestimmten Punkt, aber dann der Glaube, die Heiligung, das Leben mit Christus, das Leben mit Jesus, das ist ja ein immerwährendes Erfülltwerden, neu erfüllt werden, wieder mehr erfüllt werden, mehr erkennen von Christus, dass er mehr Raum in mir einnimmt, immer mehr auch. Ich habe gedacht, nächstes Jahr bin ich 50 Jahre Christ nächstes Jahr. Und ich sage mir, ich brauche mehr von Jesus. Mein Herz muss mehr erfüllt werden von Jesus, immer noch mehr. Und das hört niemals auf, diese Sehnsucht, dass es immer mehr wird. Und warum brauchen wir diese Stärkung und diese Kraft am inneren Menschen? Und da ist es eigentlich ganz einfach und wir kennen das auch, haben das schon mal gehört, weil unser äußerer Mensch zerfällt. Ja, 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 16 bis 18, da können wir das lesen. Da heißt es, hat Paulus vorher geschrieben, was ihm alles widerfahren ist. Klar, er ist gesteinigt worden, er hat Hunger gelitten, er hat das alles erlebt. Und dann fasst er das zusammen und sagt, darum lassen wir uns nicht entmutigen, obwohl es mir ganz dreckig geht und obwohl ich ganz viele schlimme Dinge erlebt habe, obwohl ich verfolgt werde. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Also das sagt er, der äußere Mensch geht zugrunde. Und ich kann das bestätigen, ja, jedes Jahr geht er mehr zugrunde oder jeden Tag. Ich merke das, ja, ich kann das merken, wenn man älter wird, merkt man es immer mehr. Hat jemand gesagt, wenn ich morgens aufwache und mir tut nichts mehr weh, dann bin ich tot. Und so wird es werden im Alter. Irgendwelche Schmerzen hat man und man merkt es, wie man langsam zerfällt. Das ist nicht schön. Also alt werden ist nicht schön, alt, wie heißt es immer, alt sein, alt werden will jeder, alt sein will keiner. Ja, das ist nicht schön. Und diese Hoffnung, dass der innere Mensch erneuert wird, das, was ewig ist, das geht denn dann hier weiter. Denn unsere Bedrängnis, schreibt Paulus, die schnell vorübergehend und leicht ist. Kann man sich vorstellen, 70 Jahre sind schnell, vorübergehend und leicht. Das verschafft uns aber eine über ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Also Paulus geht es hier um ewige Dinge. Und unser Körper, unser Leib wird zerfallen. Und deshalb brauchen wir Erneuerung des inneren Menschen, weil der äußere Mensch kann nicht erneuert werden hier auf dieser Erde, erst im Auferstehungsleib. Ja, wir können zwar versuchen, jung zu bleiben und uns, unseren Körper auch, ich will mal sagen, ihn auch nicht kaputt zu machen absichtlich, weil der Körper ist der Geist, der Tempel des Heiligen Geistes. Das sollen wir natürlich auch nicht tun. Es ist nicht egal, was wir mit unserem Körper machen. Aber er wird zerfallen, schneller oder langsamer, je nachdem, ja, wie die Gene sind. Das wird sich dann zeigen. Das ist die knallharte Wahrheit, die Paulus hier schreibt. Das ist die knallharte Wahrheit. Und deshalb betet er um die Stärkung des inneren Menschen, dass der innere Mensch Tag für Tag erneuert wird. Und dann sagt er noch weiter, und der Christus soll in euren Herzen wohnen. Das ist ja auch so eine Sache. Ich habe eben schon gesagt, Christus wohnt ja in unseren Herzen. Aber warum soll er noch mal besser in meinem Herzen wohnen, mehr in meinem Herzen wohnen? Und darum geht es hier wie soll ich das sagen? Wenn ich das im Haus vergleiche, ist es die Frage, wo wohnt denn Jesus in mir? Wohnt er im Dachzimmer, in der Wohnung, Besucherwohnung oder in der Kellerecke? Oder wo wohnt er denn in meinem Leben? Wo wohnt er denn? Und ich will euch eine kleine Geschichte nicht vorenthalten von Enkeln. Ja, die Enkeln sagen einem ja immer, wie es ist. Und wir haben vor ein paar Wochen unsere Enkel besucht, also 4 Enkel, 3, 5, 7 und 9 Jahre alt. Da ist also immer was los und die sagen einem schon auch das, was man nicht hören will. Und es war eine tolle Zeit und wir haben viel zusammen gearbeitet und gegessen. Und ich weiß, an einem Abendessen gab es tolle Würstchen. Und ich denke, ich nehme mal so ein Würstchen und eine Scheibe Brot und auf dem Weg zum Teller beiße ich ins Würstchen. Und meine gegenüberliegende 7-Jährige sagt, halt Opa. Ich sage, was ist los? Wurst einfach so naschen, das geht bei uns gar nicht. Sag ich, gut. Ich beiß auch ins Brot dabei und so. Ich meine, ja, aber die Wurst muss aufs Brot. Sag ich, gut. Und dann wurden die Erziehungsberechtigten gefragt, die ja mit am Tisch saßen und die sagen, okay, für den Opa gibt es in diesem Fall eine Ausnahmeregelung. Er darf es so essen. Ja, das ist eine sehr lustige Sache, aber es geht darum, ist Jesus zu Besuch in meinem Herzen? Wohnt er zur Untermiete? Und ich mache die Regeln? Oder hat er was zu sagen? Kann er bestimmen? Kann er bestimmen, womit ich meine Gedanken, meine Gefühle füttere? Wofür ich meine Zeit, meine Kraft und das alles einsetze? Kann er das bestimmen? Also hier ist klar, ich bin zu Besuch, die Regeln machen die Hauseltern und ich habe mich dann zu halten. Und wenn ich das nicht mache, dann kriege ich die Meinung gesagt. Und ist es so bei Jesus? Also Jesus redet ja nicht so laut oft in unserem Herzen, aber eigentlich weiß ich ganz oft bei Dingen in meinem Herzen, die tue ich jetzt und ich denke, Jesus will nicht, dass ich sie tue. Aber was mache ich? Sagen, na gut, wer ist jetzt hier der Hausherr? Gell? Wer ist der Hausherr in meinem Herzen? Wer beherrscht mein Haushalt? Wer ist der Besitzer meines Herzens? Gefällt mir eigentlich besser, wie Jesus wohnt in meinem Leben. Also Jesus besitzt mein Herz. Er ist nicht nur ein Untermieter oder sowas. Also darum geht es hier, dass Jesus derjenige ist, der mein Herz besitzt. Ja, und dann, wenn das so ist, wenn der Geist uns gestärkt hat und wenn der Herr Jesus in unserem Herzen wohnt, das ganz ausfüllt, dann können wir davon anfangen, von Liebe zu reden. Und da schreibt er dann ja weiter, der Paulus, ja, damit ihr in Liebe gewurzelt, ab Vers 17, zweiter Teil, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei. Und jetzt kommt's. Und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. In Liebe gewurzelt und gegründet. Das heißt also, wenn der Geist Gottes uns im inneren Menschen stärkt, wenn der Christus ganz in uns wohnt, unser Herz besitzt, dann können wir davon reden, in Liebe gewurzelt und gegründet zu sein. Und da sind ja zwei Begriffe, wie sagt man so schön, aus der Botanik einmal, ja, so ein Baum, eine Eiche, hat tiefe Wurzeln. Und wenn Jesus in unserem Herzen so wohnt, dann hat unser Herz die Wurzel in der Liebe. Ja, dann ist ganz tief unten ist die Wurzel in der Liebe. Und so eine Eiche, die lässt sich nicht so leicht umwerfen. Da können schon mal Stürme kommen, da passiert nichts. Ja, und das zweite Bild ist das Fundament. Viele von uns hier haben schon mal ein Haus gebaut oder irgendwas gemacht. Die wissen, darauf kommt es an. Wenn das Fundament nicht stimmt, dann stimmt nichts. Dann gibt es irgendwann Risse, dann bricht was zusammen. Das heißt also, gewurzelt und gegründet sollen wir sein in der Liebe. Und da steht dann weiter, und dass er mit allen Heiligen zu begreifen sucht. Das ist also schon auch nochmal wichtig, dazu fähig sein, mit allen Heiligen zu begreifen. Das heißt also, das ist nicht eine individuelle, persönliche Geschichte, sondern wir können das alles nur begreifen, ansatzweise begreifen, wenn wir alles zusammentragen, was wir mit Jesus erleben. Das kann ein Einzelner gar nicht machen, sondern alle Heiligen, die Gemeinde, die Gemeinschaft, die kann das zusammen begreifen und auch widerspiegeln. Ja. Und Paulus wollte, dass wir die Liebe von Jesus aus Erfahrung auch haben, nicht nur aus Worten. Lehre ist wichtig, aber auch die Liebe Gottes, die Liebe von Christus zu erfahren, das ist genauso wichtig. Und können wir die erfahren? Haben wir die erfahren? Und als ich mich damit beschäftigte, war ich verblüfft. Dann dachte ich, ja, stimmt, wenn man viel darüber liest, da steht ja die Weite und die Höhe und die Tiefe und die Länge. Das sind ja Maße, gell? Also eigentlich bei uns sind es ja Maße. Das heißt, man kann es messen. Man kann also die Liebe von Christus messen. Man muss sie messen können. Weil das sind ja Maßeinheiten. Und ich denke auch, man kann die Liebe von Jesus messen. Das sind Dimensionen. Und gleichzeitig ist die Liebe unendlich, dass wir sie nicht messen können. Das ist ja auch, was unser Denken übersteigt. Man ist messbar und unendlich. Unendlich können wir nicht messen. Also Gottes Liebe zum Beispiel ist so breit, dass sie meine gesamten Sünden überdeckt oder mich erlöst hat von all meinen Sünden, die ich bisher begangen habe und die ich noch begehen werde, von jedem von uns. Eine gigantische Breite, die man da sehen kann. Und er kennt meine ganzen Lebensumstände und er weiß, dass alles, was mir begegnet, letztendlich dazu dienen muss, ihm näher zu kommen. Die Liebe von Jesus hat Länge. Ja, wie kann ich die Länge messen? Die erste Frage ist, seit wann hat Gottes Liebe zu dir begonnen? Wann hat er dich zum ersten Mal geliebt? Ja, vor Grundlegung der Welt. Was gibt es noch? Schon immer. Ja. Also die Liebe Gottes hat keinen Anfang und sie hat ja auch kein Ende. Bis in alle Ewigkeit. Also sie ist unendlich lang. Aber ich kann sie messen, weil er liebt mich immer noch, obwohl und trotz meines Lebens und meines Versagens und meiner Sünde und meiner Schuld bleibt seine Liebe treu. Und die Tiefe, wie tief ist seine Liebe, das können wir aus Philipper 2 sehen. Das ist so die bekannten Verse, dass Christus ja seine Gottheit verlassen hat, Mensch wurde auf dieser Erde, ja, ein Mensch wie wir, dass er sich hat kreuzigen lassen für uns, obwohl er alle Macht gehabt hätte, das zu verhindern. Er hat sich erniedrigt bis zum Tod. Und tiefer kann man ja seine Liebe nicht zeigen, als durch diese Erniedrigung. Und die Liebe von Jesus hat Höhe. Das ist die nächste Frage. Wie hoch kann mich die Liebe von Jesus heben? Natürlich auf dieser Erde können wir nicht schweben, das geht nicht. Aber wie hoch wird sie mich heben? Wie hoch hebt sie mich? Also im Epheser 2, Vers 6 haben wir es gelesen. Gell? Da steht, er hat uns auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Also seine Liebe ist so hoch wie der Himmel. Sie hebt uns in den Himmel. Das sind Tatsachen. Ja. Es gibt Menschen, die haben das so am Kreuz sinnbildlich gemacht und sagen, ja, da gibt es ja auch 4 Richtungen, ja, Breite, Höhe, Tiefe, da kann man das auch machen. Ja, dass die Liebe von Christus groß genug ist, breit genug ist, um alle Menschen zu retten, die gerettet werden wollen auf dieser Erde. Also Paulus schreibt, dass die Liebe von Christus zu erkennen ist. Und das bedeutet auch, das hat nichts mit Spekulationen zu tun. Also Liebe ist ja bei uns oftmals verbunden mit Gefühlen oder ich liebe was. Ist ja inflationär bei uns, das Wort Liebe. Aber die Liebe von Christus hat nichts mit Spekulation zu tun. Auch nicht so sehr was mit, ich kann jemand gut leiden. Sondern die hat was dazu zu tun mit Tatsachen. Das ist ja oft so. Gottes Liebe zeigt sich in seinem Handeln. Ja, nicht in seinen Worten allein, sondern auch in seinem Handeln. Da zeigt sich Gottes Liebe. Und so ist nämlich auch die Religion, sagen ja viele Religionen, ist Sache des Glaubens und des Nichtwissens. Und das stimmt absolut, was das Christentum betrifft, nicht. Ja, die Lehre der Heiligen Schrift vom Wort Gottes, die geht von Tatsachen aus. Es sind immer Tatsachen, nicht Vermutungen, nicht Gefühle oder so, sondern es sind Tatsachen. Die meisten lagen schon, oder viele, weiß nicht, ob es die meisten sind, liegen in der Vergangenheit. Die können wir nachprüfen, dass Jesus gelebt hat, dass Jesus gestorben ist, dass Jesus auferstanden ist. Muss man im Glauben erfassen vieles, aber die Geschichte Israels kann man nachfragen, Geschichte kann man nachfragen, das ist also alles möglich. Ja. Also der christliche Glaube beruht auf Tatsachen und deshalb können wir auch Jesus vertrauen, was die Zukunft betrifft. Denn das, was er über die Zukunft sagt, wird genauso eintreffen wie das, was in der Vergangenheit war. Und dann kommt noch dieser Nachsatz, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Ich muss sagen, damit hatte ich schon Probleme zu überlegen, was ist denn die Fülle? Was ist denn die Fülle? Wenn man das irgendwo liest, sagt man, ja, das ist der Überfluss von allen Dingen. Ja gut, ja, aber bei Paulus geht es ja nicht um die äußeren Dinge. ich habe kein Geld im Überfluss oder so, das gibt es ja auch mal. Aber gibt natürlich im Kolosser 1, da steht, in Jesus hat Gott seine ganze Fülle sozusagen lebendig gemacht. Ja. Also Christus ist die Fülle Gottes. Und im Johannes 10, Vers 10, da steht ja vom guten Hirten, dass Jesus sagt, ich bin gekommen, also ewiges Leben hat und ein Überfluss, ein überfließendes Leben hat. Und was bedeutet das denn? Also das bedeutet in dem Zusammenhang ein super spannendes Leben, ein übererfülltes Leben. Und wer mit Jesus lebt, der wird ein super spannendes Leben haben, ein außergewöhnliches Leben. Das wird er haben, das wird keine Langeweile geben. Das kann man, habe ich meiner Frau auch versprochen, sage ich, Frau, es wird alles sein bei uns, nur nicht langweilig. Und das kann die bestätigen, bis ins hohe Alter hinein oder mein hohes Alter hinein, kommt immer mal wieder was Neues, Spannendes da rein, was aber von Gott kommt. Es muss von Gott kommen, es muss ein Auftrag von Gott sein. Es kann nicht aus mir selbst geboren werden. Und dann habe ich noch ein Bibelvers, das Paulus gelernt hat, in der Fülle zu leben. Und das ist verblüffend. Das steht dann im Philipper Kapitel 4, die Verse 11 und 12, die habe ich nicht als Folie, damit dass man sich das mal das mal auf sich wirken lässt. Da schreibt Paulus im Philipper 4, 11 und 12, nachdem die Philipper ihm Geld geschickt haben und haben ihn immer unterstützt, und dann sagt er, ja, war ganz nett, ist auch toll und ich freue mich auch, dass ihr das gemacht habt. Aber trotzdem, dann sagt er, nicht wegen des Mangels sage ich das, dass ihr mich unterstützt. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und mit jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Also das ist ein Leben aus der Fülle Gottes. Das ist ganz interessant, also das sollte man sich mal zu Gemüte führen, dass Paulus sagt, das habe ich gelernt. Und das ist natürlich auch eine gute Botschaft, man kann es lernen. Und damit hört man auch nie auf, das zu lernen, aus der Fülle Gottes zu leben und von den äußeren Lebensumständen dadurch nicht so beeinflusst zu werden, ja, dass die nicht das Leben bestimmen. Also Paulus schreibt ja auch den Philipperbrief aus dem Gefängnis. Ja, und er sagt aber, klar, das habe ich alles erlebt, aber das ist nicht das Entscheidende. Jesus hat mir beigebracht, dass er genügt, das zu lernen, ja, aus dieser Fülle zu leben. Das wünsche ich mir. Und Paulus wünscht es auch für die Epheser, dass sie das erleben, aus dieser Fülle zu leben, nicht nach anderen Dingen zu streben, nicht seine Erfüllung woanders zu suchen. Und ich kenne das von mir, ja, man versucht seine Dinge oftmals durch andere Dinge zu befriedigen, als durch Jesus, als durch die Fülle in ihm. Das ist ganz egal, was es ist. Also jeder weiß für sich in seinem Herzen, wo gehe ich hin, wenn es eng wird? Wo gehe ich hin, was tue ich, was entspannt mich, womit verbringe ich das, was ist in meinem Herzen? Ist die Fülle Jesus, ist die Fülle Gottes in meinem Herzen oder was ist das? Und die gute Botschaft ist ja, dass diese Fülle unendlich groß ist und Gott sie uns schenken will. Also es ist ja nichts, was ich mir verdienen muss. Ich muss dafür nicht hart arbeiten. Das muss ich alles gar nicht machen. Was wir machen können, und das ist natürlich das Anliegen von Paulus, füreinander zu beten, für mich selbst zu beten, um Kraft durch den Geist an meinem inneren Menschen und dass der Christus mehr Raum in mir gewinnt, immer mehr Raum in mir gewinnt. Und natürlich auch füreinander zu beten, dass das geschieht, in jedem von uns, aber auch an uns als Gemeinde, als Gemeinschaft. Wenn das geschieht, dass dieser Raum gefüllt wird mit der Fülle Gottes, dann werden die Menschen sehen, dass die Calvary Chapel Herborn hier aus allen Nähten platzt. Ja? Im wahrsten Sinne des Wortes. Überfluss, überfüllt mit Christus. Und dann gibt es noch diesen Schluss, da kann man eigentlich gar nicht viel zu sagen, den Schluss, den Paulus hier hat im Epheser, die letzten beiden Verse 20 und 21. Da fasst er das im Grunde nochmal so zusammen und sagt, woher das alles kommt und dass Gott allein die Ehre gebührt und niemand sonst. Ja, dass wir uns darauf stützen sollen, darauf vertrauen sollen. Das sagt er, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen. Gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit, der Ewigkeiten. Also wieder dieses Superlative, der über alles bitten und verstehen, was tun kann, ja, über alle Maßen, das heißt über mehr, als ich mir vorstellen kann. Egal, was ich bitte, Gott kann immer mehr tun. Ja, aber es geht um den inneren Menschen. Darum, das möchte ich betonen, das ist für Paulus wichtig. Es geht um den inneren Menschen. Und Gott schenkt uns immer mehr von sich, wenn wir offen sind, wenn wir das wollen. Und da hat Paulus ein Gebet gesprochen, mit dem ich zumindest mein ganzes Leben nicht fertig werde. Das ist klar, das kann ich immer wieder lesen und beten. Und das war ja auch das Ziel am Anfang, ja, lernen zu beten nach dem Herzen Gottes, dass wir lernen, so zu beten, wie Gott es will und nicht so zu beten, was uns gerade so beschäftigt, dass wir uns damit beschäftigen, was ist denn wirklich wichtig? Der inwendige Mensch, der ist wirklich wichtig. Die Beziehung zu Jesus, sein Geist in uns Raum gewinnt, dass Jesus in unserem Herzen wohnt, dass wir in der Liebe verwurzelt sind, ja, dass wir die Liebe von Jesus erkennen, auch immer wieder neu erkennen und dankbar sind, auf die Knie gehen und dankbar sind für das, was Jesus Christus für mich getan hat und immer wieder neu tut, mich immer wieder errettet von meinem falschen Denken, von meinen falschen Handlungen und immer wieder neu zu sich bringt. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus. Ja, besonders in der Gemeinde, in der Gemeinschaft seiner Erlösten, sei ihm die Ehre dafür, ihm allein sei die Ehre dafür, niemand sonst. Paulus will keine Ehre, kein Apostel verdient eine Ehre, niemand verdient eine Ehre, außer dieser himmlische Vater, der all das uns schenkt. Ja, dass er diese Ehre erhält von allen Geschlechtern, also das heißt über alle Nationen, alle Menschen, die errettet werden und dann von Ewigkeit der Ewigkeiten. Unfassbar, also es gibt mehr wie Ewigkeit. Also darum geht es, dass unser Leben als Gemeinschaft, als Gemeinde, als Einzelne, aber als Gemeinschaft diesem Gott die Ehre gibt. Dadurch, dass wir ihm Raum geben, immer mehr Raum geben und dass wir so beten, dass er das auch tut. Er wird es tun, wenn wir um Weisheit beten, wenn wir um seinen Reichtum beten, wenn wir um Fülle beten in unserem inneren Menschen, dass er uns unabhängiger macht von unseren äußeren Umständen, dass wir ihm ähnlicher werden, dass wir Christus ähnlicher werden. Darum geht es und darum beten wir. Und ich möchte ja zum Abschluss noch mit uns beten. Ja, himmlischer Gott und Vater, das ist gewaltig, dieses Gebet und auch diese Dimensionen, die nicht fassbar sind, auch für die Gedanken nicht. Und wir danken dir dafür, ja, dass du uns ein Stück davon offenbarst, auch in unserem Herzen durch deinen Heiligen Geist und uns ja willig machen willst, Herr, dass wir immer mehr von dir haben wollen, immer mehr dich in unserem Herzen, dass du unser Herz besitzt, unser Denken besitzt, dass du uns bestimmst, Herr, dass dein Geist uns stärkt und dass die äußeren Umstände, in denen wir leben, die uns manchmal Angst machen oder manchmal zur Verzweiflung bringen, dass die uns zu dir bringen, Herr, und uns dafür danken, was du tust und was du getan hast, dass wir ja dir vertrauen in alle Ewigkeit. Wir danken dir, dass du so groß bist. Amen.